Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Das wird eine katastrophale erste halbe Stunde hier. Gleich zweimal nämlich wird die Welt bei uns am Abgrund stehen. Im ersten Science-Fiction-Blockbuster-Film aus China, über den wir gleich sprechen. Und danach geht's um Tschernobyl. Die Reaktorkatastrophe ist in einer Serie verarbeitet worden, die jetzt startet. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und wir senden bis zum Untergang, das verspreche ich. Und jetzt wird hier zumindest temporär Chinesisch gesprochen. Ich darf übersetzen, seitdem das Projekt Wandernde Erde begann, gab es kein Zurück mehr. Sie hörten einen Science-Fiction-Film-Blockbuster-O-Ton. Der Film heißt Die Wandernde Erde, kommt aus China, hat dort schon über 700 Millionen Dollar eingespielt und es gibt ihn jetzt auf Netflix zu sehen. Ja, und wer ihn sieht, der sieht eine kaputte Erde, die nur noch gerettet werden kann, wenn sie aus dem Sonnensystem rausbefördert wird. Stichwort Wanderung, ne? Die allerdings ist dann mit allergrößten wetterlichen und zudem auch humanen Katastrophen verbunden. Über diesen Blockbuster-Film, wie es ihn aus China bisher vermutlich so noch nicht gegeben hat, habe ich mit Rolf Giesen gesprochen. Er ist Filmwissenschaftler und war lange Zeit lebhaft und lehrend in Peking. Tag, Herr Giesen.
Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Erstmal genaueres zur Story. In was für ein Szenario zieht die uns rein?
Nun, es ist ein Untergangsszenario, das nicht nur ich, sondern auch andere sehen es so, einem sehr alten japanischen Film entnommen ist. Der heißt Gorath. Da geht es darum, dass die Erde von einem Kometen bedroht wird und aus ihrer Umlaufbahn gebracht werden muss. Und es werden Triebwerke angebracht und die Erde wird in eine Art Raumschiff verwandelt. Aber während dieser Aktion treten gewaltige Naturkatastrophen aus. Und nun, Jahrzehnte später, kommt eine ähnliche Geschichte in viel größerem Ausmaß mit digitalen Effekten sondergleichen. Für internationale Verhältnisse mit 50 Millionen Dollar Budget nicht so hoch, aber für chinesische Verhältnisse ein gewaltiger Blockbuster, mit dem man zeigen will, wir können genauso viel wie ihr, wir können es auch noch besser, den amerikanischen Mediengiganten ins Gesicht gesprochen.
Nun gibt es eine gesichtslose Weltregierung in diesem Szenario, das finde ich ganz interessant. Die muss krasse Herausforderungen managen. Es geht ja um nicht weniger als das Überleben der Erde. Und auf Zeit Online steht dazu zu lesen, es sehe so aus, als wäre der Kriegskommunismus Maos weltweite Realität geworden. Also in diesem Szenario. Wie treffend ist das?
Ja und nein. Natürlich spielt Maos Zeit eine Rolle, aber in diesem Typ von Science-Fiction-Film, ob er aus Amerika kommt oder aus der Sowjetunion damals, als die großen Science-Fiction-Filme auch dort entstanden, waren es immer vereinigte Regierungen. Das heißt, die Erde musste immer zusammenhalten. Es gab eine diktatorische Vollmacht. Das ist kein chinesisches Phänomen. Das ist eigentlich ein Grundfaktor dieser Art von Geschichte.
Gibt es denn einen Helden oder eine Heldin oder ist es eher ein Heldenkollektiv?
Ein Familienkollektiv. In China und in Asien können Geschichten noch so brutal sein, aber die Familie steht im Vordergrund. Und im Gegensatz zu amerikanischen Filmen dieser Art ist es wirklich eine Familiengeschichte. Eine Familie muss hier wieder zusammenfinden in der Bedrohung. Das heißt, die Erde zu einem Raumschiff zu machen und sie aus der Gefahrenzone hinauszusteuern, einer sengenden Sonne, einer roten Sonne, einer alles vernichtenden Sonne und natürlich vom Kurs jetzt Richtung Jupiter. Dann kommt der Jupiter als Bedrohung, die auch abzubringen. Das ist also die Geschichte im Gegensatz zu den amerikanischen Filmen, eine Familiengeschichte. Aber für uns spielt das keine große Rolle, denn wir können uns die Gesichter und die Namen natürlich nicht merken.
Jetzt macht der Trailer den Eindruck, als könnte es sich auch um einen Roland Emmerich-Film handeln, optisch. Wie können wir uns diesen Film optisch vorstellen?
Xichin Liu hat ja eigentlich gesagt, Science Fiction ist am Ende. Der ist ein Technikleugner, also der Autor der Romanvorlagen. Und diese Technikgläubigkeit, die hat sich damals natürlich in Filmen wie 2001, Star Wars und so weiter zu einer Art Standard entwickelt. Es ist eine ästhetische Formel, die überall auf der Welt gleich aussieht, nämlich eine digitale Computerformel. Das sieht ungeheuer realistisch aus und trotzdem weiß man, ja, es ist irgendwie alles Computers. Es hat keine physische Bedrohung. Und was mich gewundert hat, ist, in Asien war es eben üblich, dass man auch Trickeffekte stilisiert. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das heißt also, von Avengers unterscheidet sich die Ästhetik dieses Films überhaupt nicht. Das ist natürlich eine Kampfansage auch der chinesischen Filmproduktion an die großen Hollywood-Studios zu sagen, auch auf diesem Feld sind wir führend. Wir können genauso viel wie ihr.
700 Millionen Einnahmen, wie ist das zu erklären? 700 Millionen Dollar in China zumindest.
In China, ja. Auch in China sind in den Charts natürlich die amerikanischen Blockbuster-Filme ganz oben. Aber es gibt eine Art Nationalstolz und immer wieder dringen große chinesische Filme durch und werden dann zur Nummer eins. Das ist wie ein Aufatmen, zu sagen, Mensch, wir können das auch, das sieht aus wie in Amerika, da gehen die Chinesen rein. Die Frage ist nun, das ist ja ein Kinofilm, er kommt im Westen nicht in die Kinos. Und chinesische Filme hatten es bisher grundsätzlich schwer, sich auf dem Weltmarkt durchzusetzen.
Warum?
Das mag an der Form der Dramaturgie liegen. Es mag auch daran liegen, dass viele sagen, es ist Kopie. Es gab vor zwei Jahren einen ganz großen chinesischen Film, The Great Wall. Und der ist jämmerlich gescheitert in den Kinos. Fast kaum jemand wollte ihn im Westen sehen. Hohe Produktionswerte. Und hier haben die Chinesen erkannt, wahrscheinlich auch, wir können nicht im Kino Markt reüssieren, aber die neuen Medien werden stärker sein, die interaktiven Medien. Und das ist sicher auch der Versuch, mit Netflix anzubanden. Also nicht, dass man jetzt Netflix als große Plattform für die Zukunft sieht, aber dass man studiert, wie man solche Medieninhalte künftig über digitale Plattformen global verwerten kann und nicht nur innerchinesisch.
Was unterscheidet denn die Wandernde Erde von anderen chinesischen Blockbustern? Was ist herausragend an diesem Film?
Selbstverständlich natürlich erstmal, dass es Science Fiction ist. Science Fiction ist in China etwas relativ Neues. Natürlich sind Science Fiction Romane aus dem Westen übersetzt worden, aber es war kein besonderes Phänomen. Das hängt allerdings auch zusammen, dieser Trend zur Science Fiction, dass die Chinesen jetzt auch privatwirtschaftlich organisiert große Raumfahrtinitiativen unternehmen und sagen, wir werden in Zukunft die führende Raumfahrtnation der Welt sein, nicht die Amerikaner und nicht die Russen. Also hier kommen mehrere Dinge zusammen. Das Interesse an der Raumfahrt, aber auch das Interesse an diesem für China neuen Medium, das zum Blockbuster-Medium per se geworden ist. Ungefähr 70% der erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten sind Science-Fiction und Special Effects. Und kein einziger chinesischer Film gehörte bisher dazu.
Die Wandernde Erde gehört jetzt dazu. Der Film, der doch wesentlich unidyllischer ist, als sein Titel vielleicht erstmal anmutet. Sie finden diesen Film auf Netflix und für Deutschlandfunk Kultur hat Rolf Giesen ihn gesehen und für solide befunden, oder?
Solide auf jeden Fall. Zumindest ein Film, der einem zu denken gibt über den Film hinaus mit Richtung auf China, Zukunft, Zukunft der Welt. Interessante Fragestellungen.
Danke, Herr Giesen.
Ich bedanke mich auch.
Mit The World Looking In.
Deutschlandfunk Kultur.
Zwei Albtraumfilme hatte meine Kindheit. Da wäre zum einen Chucky 2, die Mörderpuppe ist wieder da. Kann ich heute drüber lachen. Und dann wäre da zum anderen The Day After, der Tag danach. Kann ich heute immer noch nicht gucken oder kein zweites Mal gucken. Das ist der Film, der sich vorstellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn aus dem Kalten Krieg ein nuklearer Krieg geworden wäre in den 80er Jahren. Ein heftiger Film und ein ähnliches Gefühl wie bei der Sichtung von The Day After beschlich mich bei der Sichtung des Tschernobyl-Trailers. Tschernobyl, das ist die Serie zum Reaktorunfall, könnte man sagen, produziert von HBO in Kooperation mit Sky und ab morgen bei Sky zu sehen. Ich spreche drüber mit dem Medienwissenschaftler und Journalist Lars Schmeink. Hallo, Herr Schmeink.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie funktioniert die Serie?
Naja, also im Gegensatz zu dem, was wir bisher zum Thema Tschernobyl so hatten, das meistens Dokumentarfilme waren, ist es in diesem Falle eine narrativierte Serie, also eine Fiktion, die sozusagen ein bisschen ausgesponnen wird. Die Serie hat ein sehr extrem gutes Produktionsbudget und ist gut besetzt mit sehr bekannten Schauspielern, also Jared Harris aus Mad Men, Emily Watson aus Lars von Trier's Breaking the Waves. Und die Serie konzentriert sich vor allen Dingen darauf, uns eine Narrativierung der Ereignisse zu liefern. Also nicht so sehr Fakten, sondern tatsächlich so eine Geschichte von Personen und Ereignissen aufzubauen.
Wie tut die Serie das? Welche Haltung haben die Serienmacher zum Thema Nuklearenergie?
Im ersten Moment scheint es so, als ob die Serie ganz actionreich anfängt. Und dann sehen wir aber immer mehr, wie bestimmte Entscheidungen vor Ort getroffen werden, wie auch Entscheidungen der Politik getroffen werden. Und im Wesentlichen geht es der Serie, glaube ich, schon darum, zu zeigen, dass die Nuklearenergie etwas ist, wo wir uns auch drauf eingelassen haben, was wir nicht hundertprozentig verstehen. Und das scheint auch in der Serie gut durchzukommen. Also die Hauptfigur, gespielt von Harris, ist ein Wissenschaftler, Valerie Legasov, und er versucht, dieser Katastrophe zu begegnen. Und in einer Szene sagt er sogar einmal, dass es noch nie eine solche Katastrophe gab und niemand eigentlich eine Lösung wisse. Und ich glaube, das ist selbst nach Tschernobyl und Fukushima auch heute noch so. Und ich glaube, das ist das, was die Serie auch rüberbringen möchte. Zum anderen ist es aber natürlich auch so, dass es sich nicht nur auf Tschernobyl und die Nuklearenergie bezieht, sondern insgesamt Technologie einfach etwas ist, was wir vielleicht viel zu leichtfertig hinnehmen und wo wir nicht genau irgendwie zuhören, wie das denn die Wissenschaft so sieht. Also die Techniker, die selbst vor Ort irgendwie aktiv sind, weigern sich quasi geradezu, ein Fehlverhalten oder einen Unfall überhaupt wahrzunehmen. Es gibt eine Szene, da dann ein Techniker tatsächlich seinen Vorgesetzten informiert, dass der Reaktor beschädigt wurde, was er mit dem Vorkommen von Graphit im Geröll belegt, was nur im Reaktorkern tatsächlich vorkommt. Und sein Vorgesetzter weigert sich konsequent, das auch nur zu akzeptieren.
Da hören wir mal rein.
I walked around the exterior of Building 4. I think there's graphite on the ground in the rubble.
You didn't see graphite?
I did.
You didn't? You didn't! Because it's not there!
Are you suggesting the core... what? Exploded?
Yes.
Also wir hören ja schon die Vehemenz, mit der hier die Weigerung einfach eingenommen wird. Also das, was nicht sein darf, das kann halt einfach auch nicht passiert sein.
Und so ungefähr könnte es gewesen sein. Es ist merkwürdig, etwas, was so passiert ist und was so gravierend war, sich in Serienform vorzustellen. Vielleicht auch irgendwann Fukushima. Die Serie richtet den Fokus, wenn ich es richtig verstehe, vor allem darauf, wie es so weit kommen konnte, wie es zum Unglück kommen konnte.
Also vielleicht nicht so sehr, wie was den technischen Moment des Unfalls ausgelöst hat, sondern mehr so die Situation, dass das alles immer nur noch schlimmer geworden ist, weil sich sowohl die technische Leitung als auch die Politik immer wieder versucht haben, gegenseitig in Machtspielchen so ein bisschen die politischen Konsequenzen zuzuschieben. Es ging immer wieder darum, wer hat jetzt eigentlich die Verantwortung für diesen Vorfall, und das zeigt ja auch, wie brisant das eigentlich auch heute noch ist. Denn auch heute ist es ja so, dass wir Wissenschaftlern gerne mal nicht Gehör schenken. Und wenn es dann jede Menge Warnungen gibt, die einfach in den Wind schlagen. Also das erinnert mich zumindest persönlich sehr stark an, wie Trump im Moment sich gegen den Klimawandel wehrt. Und wir auch heutzutage den Fridays for Future Kids nicht so gerne zuhören, weil das einfach Wahrheiten sind, die wir nicht hören wollen. Und stattdessen fangen wir halt an, gerade in der Politik auch irgendwie die Sachen gut zu finden, die opportun sind. Also es gibt auch da wieder eine Szene in der Serie, wo eine Wissenschaftlerin den zuständigen Politiker informiert und dieser so in ganz Trumpscher Manier einfach dahergeht und sagt, nö, ich finde meine Meinung besser.
There has been an accident at Chernobyl, but I've been assured there is no problem.
I'm telling you that there is.
I prefer my opinion to yours.
I'm a nuclear physicist. Before you were deputy secretary, you worked in a shoe factory.
Yes. I worked in a shoe factory and now I'm in charge to the workers of the world.
Einfach unglaublich schön zu hören hier irgendwie. Er ist eigentlich Angestellter einer Schuhfabrik gewesen, bevor die Politik ihn irgendwo dahin fabriziert hat. Und er meint aber jetzt viel besser beurteilen zu können, um was für politische Folgen es da geht. Und das erinnert sehr an Trump, finde ich.
Klingt verrückterweise sogar ähnlich wie Trump. Jetzt haben Sie schon gebaut gerade die Brücke zwischen Gegenwart, Zukunft und der Vergangenheit. Als was kann man Tschernobyl denn eher lesen? Als eine Serie, die versucht, eine wahre Geschichte zu erzählen, die sich irgendwann mal so ereignet hat, oder als Dystopie?
Naja, ein bisschen von beiden. Ne? Also auf der einen Seite ist es schon der Versuch einer wahrheitsgetreuen Annäherung an das, was damals passiert ist. Allerdings sind natürlich die historischen Belege so ein bisschen problematisch, denn der Unfall fand ja in den 80er Jahren in der Sowjetunion statt und damit hinter dem Eisernen Vorhang. Da die Serie nun wiederum von einer amerikanischen Produktionsfirma aufgegriffen wurde und die gesamte Zeit dieser Ereignisse halt eben auch so extrem von politischen Konflikten irgendwie übersät ist, ist natürlich immer so ein bisschen zu gucken, welche Ideologie steckt dahinter. Also ohne tatsächlich eine ideologische Perspektive einzunehmen, geht es bei historischen Filmen eigentlich nicht. Insofern kann man sich immer angucken, wer macht diesen Film, ne? Und das Dystopische daran ist, glaube ich, tatsächlich der Versuch, den dieser Film unternimmt, uns davor zu warnen, wie wir mit Technologien umgehen. Denn das ist ja heute noch genauso. Und wir sind im Endeffekt nicht ein Stück weiter als vorher. Insofern glaube ich schon, dass der Film versucht, so ein bisschen so eine dystopische Idee aufzubauen.
Die Serie zur nuklearen Katastrophe Tschernobyl, Start ist morgen auf Sky. Ich habe darüber gesprochen mit Lars Schmeink. Vielen Dank.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Maya Fiedler.
Der Bildhauer Anatol Herzfeld ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das hat die Stiftung Museumsinsel Hombruch in Nordrhein-Westfalen heute bestätigt. Herzfeld war gelernter Schmied, bevor er Polizist wurde und sich dann entschied, Kunst zu studieren. 1973 nahm er an den Studentenprotesten teil, die sich gegen den Rausschmiss des Hochschulprofessors Josef Beuys aus der Düsseldorfer Kunstakademie richteten. Bei einer Paddelaktion setzte Herzfeld seinen Lehrer Beuys über den Rhein, in einem ausgehöhlten Baumstamm.
12 Meter lang, war 1,8 Tonnen schwer, aus einer Schwarzpappel geschlagen. Ich wollte, dass dieser Mensch da wieder seine Basis einnimmt.
Heimholung des Josef Beuys, so hieß die Aktion von Anatol Herzfeld, die in die deutsche Kunstgeschichte einging. Die Produktion der letzten Game of Thrones Staffel erfolgt unter extremer Geheimhaltung. So die Einschätzung des Synchronsprechers Manu Lubowski, der die deutsche Stimme von Jaime Lannister spricht. Damit der Inhalt der Folgen nicht vorab bekannt wird, habe er sein Handy abgeben müssen. Die Szenen, die er synchronisieren musste, waren oft geschwärzt und teilweise waren nur die Münder der Charaktere zu sehen. Die US-Kultserie Game of Thrones geht Montag nach der 8. Staffel zu Ende. Die Internetdokumentation Aber sag es bloß keinem über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche erschüttert Polen. Die am Samstag auf dem Videoportal YouTube veröffentlichte Dokumentation wurde inzwischen mehr als 7 Millionen Mal aufgerufen. Jan Palukat aus Warschau.
Der Film, der über teils drastische Formen von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche erzählt, konfrontiert mittels Drehs mit versteckter Kameras Täter mit ihren Opfern, die teilweise gestehen. Er zeigt auch, welche Mühen es offenbar kostet, innerhalb der Kirchenhierarchien Gehör zu finden. Er dokumentiert einen Fall, bei dem die Kirche einen wegen Kindesmissbrauchs vorbestraften Priester nach dessen Haftzeit andernorts erneut Kindern überließ.
Nach der Veröffentlichung des Films hat der Mann nun selbst seine Entlassung aus dem Priesterstand beantragt. Ein in der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin installierter Fahrradergometer soll Lesern in Zukunft dauerhaft zur Verfügung stehen. In einer Testphase sei das Gerät sehr gut angekommen, teilte die Hochschule heute mit. Das rund 3.500 Euro teure Rad erzeugt bei Bewegung Strom für Laptops und Handys. Gleichzeitig soll es nach anstrengender Lektüre die Konzentrationsfähigkeit der radelnden Leser steigern. Weltweit haben Universitäten in Boston, Lille und Sofia vergleichbare Räder für ihre Leser.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Jo, moin. Jan Böhmermann, Österreich und die Satire. Um das alles gebündelt geht's hier gleich. Wir fragen jetzt, was wird man eigentlich noch sagen dürfen als Satirikerin in Österreich? Ausgangspunkt unserer Fragestellung ist kein geringerer als Jan Böhmermann. Und Christine Watti hat die ganze Geschichte. Hallo.
Ja, keine geringere als Christine
Watti. Keine geringere als
Hätten
natürlich.
Sie mal sagen müssen.
Hallo, Euer Majestät.
Herzlich willkommen auch mir selber und hier in der Sendung. Der Aufhänger ist, dass Jan Böhmermann eine Ausstellung eröffnet hat in Graz. Das sollte man vielleicht vorher wissen. Die heißt Deutschland Anschluss Österreich mit so verdrehten Buchstaben. Und er hat daraufhin viele Interviewtermine gehabt, auch einen Interviewtermin mit dem ORF. Und der Interviewer hat Böhmermann so eine schöne Vorlage geliefert. Der hat nämlich darauf hingewiesen, dass der Schriftsteller Thomas Bernhard mal gesagt hat, Österreicher, das sind 6 Millionen Debile, die bis heute nach einem starken Regisseur schreien. Und Böhmermann hat es dann folgendermaßen ergänzt in diesem ORF-Interview.
Die Zeit dreht sich ja weiter. Inzwischen sind es 8 Millionen Debile. Aber der Ruf nach autoritärer Führung ist immer noch sehr laut. Und es hallt aus den Bergen bis rüber zu uns nach Deutschland.
Ja, so ein Mini-Ausschnitt aus diesem Interview im ORF mit Jan Böhmermann. Er hätte sich auch ansonsten sehr regierungskritisch geäußert. Im Fernsehen wurde dieser Beitrag dann gesendet in der vergangenen Woche und die Moderatorin hat sich im Anschluss nochmal im Namen des ORF von den Aussagen von Jan Böhmermann distanziert. Das passiert manchmal beim ORF, das muss man aus juristischen Dingen wohl offensichtlich tun, tut man aber natürlich nicht immer. Und ein Anwalt hat inzwischen, der parteilos ist, Böhmermann angezeigt wegen Herabwürdigung des Staates.
Also das war Top 1, Böhmermanns Trouble, dann zu Top 2, Reaktionen in Österreich auf all dieses. Welche waren da zu finden?
Ja, wir haben erstmal hier in der Redaktion auch in Deutschland nach Reaktionen geguckt, übrigens erstaunlich wenige. Das Feuilleton mag gerade, glaube ich, Jan Böhmermann nicht so besonders. Es gibt eher Böhmermann-kritische Artikel, die aber so allgemeiner gehalten sind. In Österreich hat diese ganze Geschichte auf jeden Fall für viel mehr Aufsehen gesorgt. Wir haben David Schalko angerufen, das ist ein österreichischer Regisseur, der Serien gemacht hat wie Braun oder auch aktuell M, eine Stadt sucht einen Mörder. Und ich habe ihn gefragt, wie er denn die Reaktion des ORF auf die Böhmermann-Angelegenheit eigentlich sieht.
Naja, es zeigt zumindest, dass es eine gewisse Ängstlichkeit gibt und eine gewisse Unsicherheit, die sich ja in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen akkumuliert hat. Das Interview von Jan Böhmermann war ja nicht der einzige Fall. Es gab ja auch Angriffe von der FPÖ, vom Stiftungsrat an den Armin Wolf und es gab auch einen Maschek-Beitrag in Willkommen Österreich, der gepiepst wurde. Also man spürt dann schon so eine Art vorauseilenden Gehorsam der FPÖ gegenüber, die einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr als insouverän wirken lässt.
Was uns ja auch total besorgt hat von außen geguckt, ist, dass ja Österreich in der Außenwahrnehmung auch ein Land ist mit so einem wahnsinnig schönen, bitteren Humor und so einem eleganten Hang zum Dauersarkasmus. Also indem man sowieso das Gefühl hat, der zweite Vorname müsste eigentlich auch so ein bisschen Satire sein. Und dafür stehen Sie natürlich auch mit Serien wie Braunschlag und so weiter. Was passiert denn, wenn genau dieses Feld angegriffen wird? Also wenn man auf einmal erklären muss, was man genau gemeint hat.
Naja, naturgemäß haben die Rechten immer große Angst vor Satire und vor Humor. Das liegt vielleicht an deren Humorlosigkeit auch ein bisschen. Andererseits ist es ein sehr kleines Land und wir sind natürlich auch sehr davon abhängig, welche Möglichkeiten es zum Beispiel beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk gibt, um welche Art von Fiktion man dort machen darf. Und wenn dort ausgerechnet Dinge mit satirischem Ansatz nicht mehr möglich sind, dann schaut die Welt natürlich schon anders aus. Und dann wird man in den nächsten Monaten sehen, ob das beim ORF noch geht. Ich glaube, das Besorgniserregende ist ja auch, dass Österreich sich schon jetzt sehr stark im Augenblick, wenn man sich die Diskussionen rund um alles, was Kunstförderung oder Pressefreiheit betrifft, in eine Richtung entwickelt, die irgendwann mal dann schon mit Ungarn oder etc. vergleichbar sein wird. Und man ist auf jeden Fall, hat man diese Stoßrichtung begonnen zu gehen. Und beängstigender sozusagen, als dass die FPÖ, die wer dafür steht und das auch immer angekündigt hat eigentlich, dass sie das machen wird und da auch kein Geheimnis draus macht, finde ich ja eher die Position unseres Bundeskanzlers, der da mehr oder weniger schweigt dazu und nicht den Eindruck vermittelt, als hätte er diese Leute im Griff. Vielleicht gibt es da auch einen Zuspruch sozusagen und vielleicht ist es ja auch alles in seinem Sinn. Aber mit, sagen wir mal so, besonders liberal und besonders pressefreiheitfreundlich und besonders kunstfreundlich gibt sich diese Regierung nicht. Das sieht man auch an Entscheidungen wie, dass eine Kunstförderung, Bundeskanzleramt, die eigentlich für innovativen Film und Avantgarde-Film, also unkommerziellen Film, neu besetzt wurde, aber ausschließlich mit Leuten, die da überhaupt keine Ahnung davon haben, die eigentlich aus dem Boulevard kommen. Das wäre ungefähr so, wie wenn man Dieter Bohlen zum Chef der Berliner Philharmoniker macht. Das ist nicht nur eine Verhöhnung sozusagen von Kunst, sondern es ist auch etwas, was man dann ideologisch umstülpen will oder verändern will, weil einem das nicht recht ist. Und eine ähnliche Diskussion gibt es ja auch in Oberösterreich mit der Besetzung von Odin Wieser. Das ist ja ein rechtsextremer Maler, den ich ja fast eher als Illustrator von rechtsextremen Ideologien bezeichnen würde und gar nicht so als Künstler. Das sind alles Zeichen sozusagen, dass man da was verändern will und dass Freiheit der Kunst da anders interpretiert wird, als es vielleicht interpretiert werden sollte.
Was kann man denn da machen, Herr Schalko? Also was können Sie denn jetzt tun? Ich meine, wir reden jetzt immerhin miteinander. Das bedeutet, Sie haben sich noch nicht vorher überlegt, was es für Ihre Filmförderung bedeutet, wenn Sie sich kritisch der Regierung gegenüber äußern. Aber was kann denn da in den ganzen Kunst- und Kulturkreisen jetzt gemacht werden?
Das Ich werde mir auch nicht überlegen, was ich sage, und ich werde mir auch von der FPÖ natürlich nicht das Wort verbieten lassen, aber natürlich wird es auch auf meine Arbeit einen Einfluss haben, weil auch meine Möglichkeiten werden in den nächsten Jahren, solange es diese Regierung gibt, einfach beschränkter sein. Was kann man machen? Ich meine, man muss auch irgendwann mal den Wähler in die Verantwortung nehmen und sagen, ihr habt das gewählt, wollt ihr das wirklich? Wenn sich das so verdeutlicht, die Ideologie der FPÖ, und so schamlos sozusagen praktiziert wird und man das jetzt wirklich schon fast getrost als eine Partei mit einem sehr starken nationalsozialistischen Hintergrund bezeichnen kann, denn die Einzelfälle, die sogenannten, sind ja fast schon täglich in der Wahl im Augenblick, dann muss man ja auch sozusagen von einer gewissen Zustimmung des Wählers ausgehen. Und wenn nicht, dann dürfen die Leute das halt auch nicht wählen. Aber im Augenblick hat man eher das Gefühl, dass es sich um eine sehr beliebte Regierung handelt. Und das finde ich bedenklicher, weil man dann ja eigentlich bei 50% aller Leuten in Österreich von Zustimmung ausgehen muss.
Das sagt also David Schalko. Aber Christine Watti, da ist ja noch jemand.
Ja, genau. In der Redaktion ist einem Kollegen noch Paul Poet eingefallen. Der hat damals mit Christoph Schlingensief, dem Künstler, zusammengearbeitet und einen Film über dessen Aktion Ausländer raus im Jahr 2000 in Österreich gemacht. Damals hat Schlingensief einen Container aufgestellt, so in Anlehnung an diese Big Brother-Idee, die damals aufkam, darin Asylbewerber, die man eben aus dem Land rauswählen konnte. Und Paul Poet hat das damals filmisch dokumentiert. Von ihm wollte ich noch wissen, wie er denn also die massive Kritik bis zur Anzeige, in diesem Fall jetzt von Jan Böhmermann in Österreich, eigentlich einschätzt.
Naja, die Grundfeindlichkeit gegenüber kritischen und künstlerischen Stimmen, die war schon immer da in Österreich. Also die hat sich nicht jetzt großartig geändert, ist natürlich verschärfter worden, weil man versucht, den Staat jetzt irgendwie rechtskonservativer zusammenzuzurren. Also, aber ich meine, ich war ja irgendwie seit 2000 nach der Containergeschichte ja sowieso als Nestbeschmutzer gebrandmarkt und hatte immer wieder große Probleme, Sachen zustande zu kriegen. Und auch Christoph, der ja irgendwie mit der Containeraktion ja auch mit zu internationalen Star wurde, in der Kulturszene oder damit Kulturgeschichte geschrieben hat, der hat ja auch über Jahre versprochen bekommen von den Festwochen, dass man wieder eine Aktion machen kann. In Wirklichkeit haben dann auch die Männer im Hintergrund das stetig jedes Jahr, Jahr für Jahr verhindert. Also das ist jetzt nicht so leicht, da überhaupt irgendwie die Türen aufzumachen, um anzuecken, um auch überhaupt so ein demokratisches Grundmittel zu erhalten. Und das hat sich jetzt mit der Umfärbung an allen unseren zentralen politischen Stellen natürlich auch verschärft.
Und wie ist das jetzt heutzutage? Also ich meine, jetzt reden wir ja auch einfach darüber, wie die Situation in Österreich gerade ist. Wie angespannt ist die Lage? Hat das möglicherweise sowas schon direkt auch eine Konsequenz für Ihre Arbeit oder Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit?
Naja, meine Präsenz ist sowieso eigen, weil die halt fast wie ein Edelweiß irgendwie ständig am Rand mit möglichst wenig Wasser gewachsen ist. Also ich bin da ja nie besonders irgendwie verwöhnt worden durch Fördergelder. Das einfacher wird sicher nicht. Bei Böhmermann wird es einfach interessant. Böhmermann wird als aktuelle Medienfigur eben auch als Primetime-Clown wahrgenommen. Wie gehaltvoll das ist, muss sich erst erweisen jetzt. Ich habe die Ausstellung in Graz eben noch nicht gesehen, kenne jetzt auch nur das ORF-Interview, wo man irgendwie nichts widersprechen kann, sondern irgendwie sagen kann, schön, dass das auch mit den diversen Distanzierungen, zu denen sich dann irgendwie auch ein ORF komischerweise bemüßigt fühlen muss, on air gehen kann. Weil noch geht's on air.
Ja, da ist eigentlich so der letzte Satz, die Überschrift all dessen, was wir besprochen haben, noch geht's on air. Das war der österreichische Künstler Paul Poet, den wir auch nochmal gefragt haben zu dieser ganzen Aufregung. Nicht nur übrigens natürlich um Jan Böhmermann, sondern um so verschiedene Schwingungen in der Gesellschaft und vor allem auch in der Rezeption von kritischen Stimmen gegenüber der Regierung, die sich da so bemerkbar machen.
Böhmermanns Trouble und der Zustand der Satire. Beides in Österreich, gebündelt von Christine Watti. Dankeschön.
Bitte.
Im Mittelpunkt des folgenden Beitrags steht Ron Rodano. Ron Rodano, der erforscht die Geschichte der afroamerikanischen Musik. Seine Forschung beginnt sehr früh und sie beginnt im gewaltvollen Kontext, im Kontext von Kolonisation. Gerade hört Rodano sich durch das Berliner Phonogrammarchiv. Und was er da gefunden hat, das erzählt er Esther Schillander.
Mit dem amerikanischen Wissenschaftler Ron Rodano sitze ich in der Bibliothek der American Academy in Berlin. Wir sind beide weiß und er ist aktuell Fellow der Institution. Die Aufnahme, die wir hören, stammt aus dem Jahr 1906, aufgenommen im Kongo-Freistaat. Damals Privatkolonie des brutalen belgischen Königs Leopold II.
So, I think I heard a flute.
Yeah, it's actually a kind of flute.
Es ist eine Unterform der Flöten, eine kugelförmige Ocarina. Sie kommt weltweit vor. Hier hören wir zwei Instrumente, die nach einem Ruf-Antwort-Schema gespielt werden. Wenn man genau hinhört, hört man eine melodische Form, die wir heute Blue Note nennen. Sie ist charakteristisch für die afroamerikanische Musik.
Seit vielen Jahren erforscht Ron Rodano die Geschichte der afroamerikanischen Musik. Er zieht Verbindungen zwischen Blues und Rap, zwischen New Orleans und New York. Welche Rolle spielen die frühen Aufnahmen für diese Geschichte?
You might think of these as, you know, the actuality of African music was heard at this time.
Man mag vielleicht denken, die Aufnahmen sind Zeugnisse, wie afrikanische Musik zu der Zeit geklungen hat. Doch das ist ein Missverständnis. Denn wie könnten sie auch?
Die allerersten Aufnahmen afrikanischer Musik entstehen in einem extrem gewaltvollen Kontext. Zwang, Versklavung, Ausbeutung, Rassismus, Mord. Dazu kommen die Grenzen der damals modernen Technologie. Bis Juni noch wird Ron Rodano die Aufnahmen aus dem Berliner Phonogrammarchiv analysieren. Im kommenden Jahr möchte er erste Ergebnisse veröffentlichen. Was können andere Felder aus diesen Aufnahmen ziehen? Wie gehen Sie mit den Lücken um? Wie hört ein Künstler die Aufnahmen?
So you're listening to.
Das klingt dann so.
Schweizer Wald, sorry. You know, and that's what you basically hear.
Sedge Hoyt ist Künstler, Musiker, Jamaikaner, Wahlberliner, Person of Color. Die Aufnahmen aus dem Berliner Phonogrammarchiv beschäftigen auch ihn.
You have to also use a lot of imagination.
Man braucht also viel Vorstellungskraft, denn in der Musik steckt so vieles drin, aber man hört es nicht. Und das ist das Problem. Aber wenn du Musiker bist mit etwas Hörerfahrung, dann kannst du die fehlenden Frequenzen dazu imaginieren.
Das fehlende Recherchieren und dazu imaginieren, das ist der Ansatz von seinem Projekt Afrosonic Mapping. Die Initialzündung zum Projekt war eine Aufnahme. Sedge Hoyt reiste in das Land, in dem die Aufnahme entstanden war, Angola, und spielte MusikerInnen vor Ort die Audioaufnahme vor.
Viele haben die Klänge sofort erkannt und konnten diese auch zuordnen. Im Studio sagte Teddy, das ist definitiv von den Bakongo, einer ethnischen Gruppe. Und ein anderer sagte, das klingt wie die Luba. Sie haben den Text zwar nicht verstanden, aber die Rhythmen schon. Und sie waren überwältigt, ihre Vorfahren zu hören.
Die Aufnahme hat Sedge Hoyt gesampelt und bearbeitet. Sie ist Grundlage für ein Album mit 10 Tracks, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen MusikerInnen entstanden ist. Die Tracks bedienen sich verschiedener Stile aus der Black Music und sie erzählen von Kolonialgeschichte, Widerstand und Empowerment.
Eu sou a África. Eu sou a Gênesis da vida. Eu sou o fim.
Kolonialgeschichten wurden bisher zumeist aus der Perspektive der männlichen weißen Gewinner erzählt. Jetzt können wir unsere Geschichten erzählen. Diesen Moment sollten wir nicht verpassen. Wir, die wir jetzt hier sind, haben die Verantwortung und wir haben ein Vermächtnis, das es fortzuführen gilt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.